Medially
oder Medially,
der Medienkompetenz-Podcast.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Mein Gott, so viele M's gleich am Anfang. An den Mikros, schon wieder ein Wort mit M, sitzen Natascha und Mim. Nein, das ist natürlich Quatsch. ich bin Natascha, hi, und mit mir ist wie immer am Start.
Ich bin Kim, hallo.
Ja, Kim, schön, dass du auch wieder dabei bist. Voll krass, wir nehmen die Folge ja immer ein bisschen früher auf. Wenn ihr die hört, dann werden wir schon im neuen Jahr sein. Das ist schon ein bisschen komisch, oder?
Es ist wirklich so. Ich wollte gerade schon drauf warten. Wirst du auch noch ein gutes Neues wünschen? Weil das können wir ja jetzt, obwohl wir noch weit davon entfernt sind.
Sollen wir das schon machen? Ist das weird? Bringt es
ja,
Unglück?
Ja, können wir machen. Ich denke, ja, es bringt ja nicht, kann ja kein Unglück bringen, weil die Leute hören das ja erst dann. Also es ist ja noch so eine, ist es nicht, wie heißt es hier, Schrödingers Katze oder so? Das ist ja noch nicht raus.
Meine Güte, dieser Podcast läuft noch keine Minute und wir haben uns schon in philosophischen Fragen verhakt. Dabei reden wir eigentlich über das Thema Medienkompetenz und Medienpädagogik. Egal. Also ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen, guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, es hat sehr, sehr gut für euch begonnen und vor allem erstmal langsam und nicht gleich wieder, zack, der kalte Januar mit den 1000 To-Dos ins Gesicht geklatscht.
Für mich wird der überhaupt gar nicht kalt sein. Ich werde, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich in der Sonne liegen.
Cool.
Und das finde ich auch ganz gut.
Cool, Kim.
Ja. Finde ich auch ganz gut.
Ja, mach uns doch mal neidisch.
Aber jetzt sitze ich auch noch im kalten Deutschland. Wir sitzen alle in einem Boot und wir haben deswegen, um natürlich auch diesen grauen, vielleicht auch schneereichen, man weiß es nicht, Januar, jedenfalls um euch da gute Laune zu bescheren, haben wir eine tolle Folge im Gepäck.
Ganz genau. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Folge Das alles ist Medienpädagogik. Da hatten wir nämlich ganz tolle Gästinnen in der Folge, die darüber gesprochen haben, was sie genau mit Medienpädagogik machen. Und das war ja super, super unterschiedlich. Und eine von denen, die haben wir uns nochmal eingeladen. Und das ist sie. Ihr könnt sie einmal ganz kurz kennenlernen.
Ja, hallo. Ich bin die Stefanie Rifkin. Ich bin Digital Streetworkerin für den Bezirk Mittelfranken in Bayern.
Vielleicht erinnert ihr euch noch und für alle, die sich nicht erinnern oder die Folge nicht gehört haben, macht es auf jeden Fall nochmal gerne. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Digital Streetwork ist heute unser Thema. Und ja, dafür haben wir uns nochmal Stefanie Rifkin, unsere Expertin, hier eingeladen, weil wir einfach gedacht haben, das ist so ein faszinierendes Thema. Da müssen wir noch ein bisschen mehr darüber quatschen als die paar Minuten, die wir beim letzten Mal Zeit hatten.
So ist es. Und es ist ja schon mal erstmal so, dass es total schwer ist, das Wort digital zu sagen,
ja.
Oder?
Hast du gerade gehört, wie ich das ausgesprochen habe? Es war ultra unangenehm.
Mir geht's ja auch so. Mir geht's ja auch so. Und ich möchte auch mal ganz kurz bitte alle, die zuhören, bitten einfach einmal kurz oder am besten dreimal. Lass uns mal alle dreimal gemeinsam das Wort digital sagen. 1, 2, 3, geht's los. 1, 2, 3. Digital, 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 digital. Sehr gut, jetzt haben wir diese kleine Awkwardness gebrochen, würde ich sagen. Und wissen alle, dass es gar nicht so einfach ist, das zu sagen, weil das wird noch ein paar Mal vorkommen heute im Podcast, das Wort.
Ja, sehr gut. Und unsere erste Frage, die ging genau darum, Digital Streetwork, das ist ja noch wenig bekannt. Wir wollten von Stefanie einmal wissen, kannst du uns mal abholen, was sind denn typische Bestandteile deines Joballtags? Also was gehört da alles dazu?
Typische Bestandteile meiner Arbeit sind natürlich die aufsuchende Arbeit im Internet, indem wir eben auf verschiedenen Plattformen unterwegs sind und dort bewusst Jugendliche und junge Menschen ansprechen und auf unser Angebot aufmerksam machen und dann eben Hilfe und Beratung anbieten. Natürlich gehört auch dazu der Content-Teil. Wir machen Instagram-Posts oder auch Twitch-Streams, YouTube-Videos etc.
Das macht also die Stefanie als Digital Streetworkerin. So, ich werde das Wort Digital einfach ganz leise sagen. Das ist nicht so schlimm, ey. Das macht sie also so. Und zweigeteilt, kann man eigentlich sagen. Also einerseits aufsuchende Arbeit, andererseits auch selber Content machen, um zu existieren. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Natascha, aber mir in meinem Kopf sind beim Hören gerade gleich so Parallelen aufgegangen zu klassischer Jugendarbeit ohne Online. Wie war das bei dir?
Ja, also an was denkst du jetzt bei klassischer Jugendarbeit? Ich kann dir mal sagen, was mir in den Kopf kommt. Mir kommt ein Jugendhaus in den Kopf mit einem Kicker auf jeden Fall und ja, so draußen vielleicht einem Außenbereich, wo man auch noch spielen kann und so ein offenes Haus, wo ich reingehen kann und da weiß ich, da sind Leute, die ich ansprechen kann. So, das habe ich im Kopf. An was denkst du?
Ja, ich habe jetzt an so schulische JSA-Arbeit, also Jugendsozialarbeit oder Schulsozialarbeit gedacht. Und da finde ich, gibt es eigentlich auch diese zwei Bereiche. Auf der einen Seite geht es irgendwie darum, sich zu zeigen und da zu sein. Deswegen machen eben SozialpädagogInnen an der Schule zum Beispiel ja auch immer wieder Projekte und sind dann da sichtbar und da und versuchen irgendwie Kontakt auch dadurch aufzubauen. Was so einem Content entsprechen würde, würde ich sagen. Und dann aber eben dieses Thema, es geht auch um Beratung und es geht eben auch darum, Leute vielleicht anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin da, wenn du mal quatschen willst und so. Also hat mich da irgendwie gerade so abgeholt und daran erinnert, dass es ja diese zwei diese Lebenswelt gibt, die junge Menschen haben. Und die eine ist sozusagen vielleicht an der Schule, die andere ist an einem Jugendhaus und aber die Online-Lebenswelt, der Teil der Lebenswelt, der online stattfindet, ist natürlich auch mega wichtig. Logisch also irgendwie, dass es genauso auch da Jugendarbeit stattfindet. Sollte.
Ja, jetzt ist ja Streetwork auch noch darauf ausgelegt, nämlich nicht an einem festen Ort Jugendliche aufzufinden, sondern ja, wo sie eben unterwegs sind. Und ich finde dieses Bild so krass, ja, erstmal zu gucken, wo sind die eigentlich? Wo kann ich die am besten abholen? Und geschieht das jetzt online oder geschieht es offline? Und die Stefanie, die macht da was wirklich ganz, ganz Spannendes und glaube ich auch noch nicht allzu weit Verbreitetes. Also ich frage auch immer super gerne, wenn ich Fortbildungen gebe bei den verschiedenen Trägern, hey, wie sieht's denn bei euch mit Social-Media-Arbeit aus? Gibt's dafür einen Bereich? Gibt's dafür ein Kontingent? Habt ihr eine Person, die da einen Teil von ihrer Arbeitsstelle hat? Und was ich immer super toll finde, ist, wenn dafür auch schon ein Bewusstsein da ist bei den Leuten, die dort arbeiten, dass das richtig viel Arbeit macht, sich den Content zu überlegen, da regelmäßig was zu veröffentlichen, zu überlegen, womit erreichen wir die am besten, was ist denn überhaupt ansprechend, wer ist verantwortlich, wer ist erreichbar.
Weil dieser Beruf, würde ich sagen, jetzt noch so relativ unbekannt ist, wollen wir uns natürlich ein genaueres Bild davon machen. Und deswegen die nächste Frage an Stefanie, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei dir eigentlich aus?
Den normalen Arbeitstag, den gibt es, glaube ich, gar nicht. Also von, ich suche den ganzen Tag eben auf zum Beispiel Discord oder Snapchat zu, ich plane einen Stream zum Thema Drogenkonsum oder ich bin in Schulen und erzähle, was wir machen. Da gibt es einfach alles. Also so den ganz normalen Arbeitstag, den gibt es, glaube ich, bei niemandem in der Digital Streetwork.
Eigentlich wenig überraschend, oder? Dass es den Standardarbeitstag in dem Beruf nicht gibt. Ich glaube, das ist auch wirklich so, in immer mehr modernen Berufen gibt es keinen Standardarbeitstag. Mhm. Aber da passiert schon ganz schön viel in diesem Arbeitsfeld.
Mhm. Vielleicht einmal noch mal kurz, sie hat gesagt, ich suche auf über zum Beispiel Discord oder Snapchat. Kannst du einmal so ein bisschen erklären, was mit Discord gemeint ist? Weil ich mir vorstellen könnte, dass jetzt nicht alle, die da zuhören, wissen, was das ist. Du sagst nein.
Erklär das bitte selber.
Okay, ich versuch's mal hier sprechen. Das haben wir schon öfter bekannt und klargestellt in diesem Podcast. Zwei absolute Nicht-Gamerinnen miteinander. Discord, das ist ein Chat-Server. Vor allem im Bereich Gaming ist es bekannt, dass sich Leute da so einen Server anlegen. Und dann ist es wie so eine Art Chatraum, in dem man sich treffen kann und austauschen kann. Das heißt, wenn ich einen Link dazu bekommen habe, dann kann ich da in so einen Chat reingehen und mich mit anderen Leuten austauschen. In dem Fall, wenn Stefanie jetzt einen Discord-Channel hat, dann kann ich dort mich eben mit anderen unterhalten, die auch diesen gleichen Link haben und vor allem halt auch mit der Stefanie. Sehr einfach erklärt. Ich hoffe, das war auch in Ordnung. Wenn nicht, Zuschriften gerne an mediali.podcast. oder per Insta.
Ja, was ich mir nur so gefragt habe, wie sieht denn zum Beispiel Aufsuchende Arbeit, sie macht das ja dann über andere Plattformen auch noch und hat jetzt auch Snapchat als Beispiel genannt. Das heißt dann, stelle ich mir jetzt vor, das hat sie nicht genauer definiert, schreibt sie eigentlich auch Jugendliche an, die sie da auffindet. Zum Beispiel über sowas wie die SnapMap. Also kurz auch da, SnapMap, so eine Karte, in die kann ich Inhalte reinposten. Dann können die andere Leute sehen, die sind dann öffentlich zu sehen. Und ganz oft geht es auf der SnapMap, wenn man da was reinpostet, auch ein bisschen darum, gesehen zu werden. Und auch darum, hey, hier, was macht ihr so? Und dann kann man da in Kontakt mit anderen kommen. Und ich finde es total interessant, wenn das nämlich so ist, dass sie das so macht, dann ist so dieses Argument oder diese Argumentation, die man voll oft hat, ja, da schreiben dich creepy Leute an, ist halt so, ja, aber es schreibt dich halt auch eine Fachkraft an, die voll cool ist, wenn du mit der in Kontakt trittst. Das hat mich irgendwie so ein bisschen auch zum Schmunzeln gebracht, muss ich sagen.
Ich finde es auch total witzig, weil ja die, die Empfehlung bei der SnapMap gerade sehr, sehr klar unter medienpädagogischen Fachkräften ist, dass man die besser nicht nutzen sollte und dass es auch gefährlich sein kann, da zu viel von sich preiszugeben. Und finde es total schön zu hören, dass Digital Streetwork auch auf sowas dann achtet und sagt, ah ja, da kommen wir auch mit Leuten in Kontakt oder mit Jugendlichen in Kontakt, die vielleicht sogar unsere Hilfe brauchen. Wir nehmen das auch als Möglichkeit wahr, um ja hier die Kontakte auch zu finden.
Man hört ja schon so ein bisschen in dem, was wir so sprechen, raus, dass wir die Arbeit total spannend und sinnvoll finden. Trotzdem fände ich es total cool, nochmal aus Stefanis Perspektive zu hören. Was würdest du denn sagen, warum ist digital aufsuchende Jugendarbeit so wichtig und was brauchst du dafür vielleicht auch noch?
Digitale aufsuchende Jugendarbeit ist deswegen wichtig, weil das natürlich auch die Lebenswelt der jungen Menschen und der Jugendlichen sind. So, die sind dort, das waren sie auch schon damals, als ich jung war. Und es ist natürlich so viel niedrigschwelliger, wenn ich nicht das Haus verlassen muss, um mit einer Fachkraft zu sprechen, wenn mich etwas bedrückt. Oder eben auch, wenn ich gar nicht die Möglichkeiten habe. Also dadurch erreichen wir eine Zielgruppe, die wir mit einem normalen Beratungsangebot wahrscheinlich gar nicht erreichen würden. Was es dazu eben noch braucht, ist natürlich mehr Werbung, Bekanntmachung. Und als Streetworker selbst gehört selbstverständlich Medienaffinität dazu und ein Händchen dafür, was denn eigentlich gerade bei den Jugendlichen auch Trend ist, wenn es eben zum Beispiel um Plattformen oder auch Videospiele geht.
Mich hat es voll abgeholt, was sie gesagt hat. Ey, das mit diesen Hemmschwellen, das finde ich so krass. Also das unterschätzt man, glaube ich, total. Ich kann das jetzt sagen, aus der Schule, in der ich arbeite, ist es zum Beispiel so, dass die Jugendsozialarbeit und die Schulsozialarbeit, die sind in der gleichen Schule, aber das ist nicht ganz genau im gleichen Gebäude, sondern zum Beispiel in dem Fall ist es im Mensa-Gebäude, wo man einmal aus dem Schulhaus rausgehen muss und dann so, keine Ahnung, 30 Meter über den Pausenhof und dann kommen da die Büros. Und es ist super, super nah. Und trotzdem weiß ich, dass das eine Hemmschwelle schon ist. Also dieses, ich bin eigentlich an dem Ort und ich brauche eine Minute dahin, das ist schon eine Hemmschwelle, die dafür sorgen kann, dass man sagt, ja, das mache ich jetzt halt nicht. Und das ist dann, wenn du eben so solche Möglichkeiten nicht hast an deiner Schule, und das gibt es ja immer noch, oder du hast keinen direkten Kontakt zu SozialpädagogInnen, dass es dann immer größer wird, die Hemmschwelle. Und wie cool das einfach sein kann, wenn das wegfällt. Und wenn du zu Hause sitzen kannst und du hast einen Kontakt zu so einer Person, das ist krass.
Ja, und vor allem auch den Kontakt, ohne dass du mit jemandem face-to-face reden musst. Das ist ja auch was, glaube ich, immer noch häufig unterschätzt wird, dass das einfach für nicht jeden Menschen angenehm oder einfach ist, sich direkt zu einem Gespräch zu stellen oder auch telefonieren. Das hatten wir auch in diesem Podcast schon häufiger, welche Gewohnheiten es da gibt bei Jugendlichen, dass viele zum Beispiel das total schätzen, erstmal chatten zu können, also mit jemandem zu schreiben online und sich da zu öffnen und diese Situation, die dann als irgendwie schwierig oder unnatürlich empfunden werden, ne, mit einer erwachsenen Person da alleine zu reden oder zu telefonieren und dann vielleicht auch was mich gerade bedrückt, da auszusprechen, dass sowas einfach total gute, niedrigschwellige Möglichkeit ist, auf Jugendliche zuzugehen. Und ich wollte auch nochmal hervorheben, was sie gesagt hat, weil das ja auch nicht alle können. Ich glaube, manchmal vergessen wir so als Gesellschaft auch, dass es nicht allen Menschen gleich möglich ist, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Wer jetzt zum Beispiel über Monate hinweg durch Krankheit oder ähnliches im Bett liegt oder ja gar nicht rauskommen kann, möchte ja trotzdem ein Leben führen und hat vielleicht trotzdem das Bedürfnis, sich mit jemandem zu unterhalten oder auch ja sich beraten zu lassen. Und das ist alles möglich und wäre zu einem früheren Zeitpunkt überhaupt gar nicht eine Lösung, eine denkbare Idee gewesen. Das finde ich auch immer noch ganz faszinierend so. Ja, und noch mehr Faszinierendes hat uns die Stefanie auch erzählt. Wir haben nämlich gefragt, hast du eine spannende oder lustige Anekdote aus deiner Arbeit für uns? Und das hat sie.
Oh ja, ich habe eine lustige Anekdote. Da habe ich eine kleine Fortbildung gehalten, eben zum Thema aufsuchende Jugendarbeit in Videospielen. Und habe ein Videospiel eben gespielt. Und währenddessen kam ein Jugendlicher rein, war glaube ich 17, und ich habe ihm eben gesagt so, hey, ich präsentiere ja eigentlich gerade eine Fortbildung, wenn das für dich in Ordnung ist, ansonsten stelle ich dich wieder stumm. Und er so, nee, das passt für ihn. Und dann sind wir halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe mich so ein bisschen wie bei einer Lehrprobe gefühlt als Lehrerin, weil er hat das wirklich vorbildlich gemacht. Wir haben dann eben so ein bisschen über Schule geredet, weil es war erst 11:30 am Nachmittag, warum er denn online ist, und haben da einfach dann auch gleich ein bisschen Beratungsgespräch geführt. Und das kam trotzdem so unglaublich natürlich. Und es war mir erst so, oh mein Gott, jetzt ist der Arme halt in dieser Fortbildung mit mir, wo mir gerade irgendwie 20, 30 Lehrer zuschauen, während ich mit ihm Call of Duty spiele. Aber das war für ihn völlig okay. Und ich war ihm da auch sehr, sehr dankbar, dass er mir da auch den Moment nicht versaut hat.
Das ist ja einfach so eine coole Geschichte und ich finde, das macht es auch einfach sehr, sehr greifbar, diese ganze Thematik, ne? Da sitzen Lehrkräfte in der Fortbildung, wollen lernen, wie funktioniert's, und dann wird aus dem, ich zeig mal, wie ich spiele und erkläre, was ich jetzt eigentlich machen würde, so eine Situation, in der du dann wirklich arbeitest, ungeplanterweise. Also finde ich wirklich cool und total spannend zu hören und auch den Vergleich mit der Lehrprobe irgendwie sehr passend, weil du ja auch gerade gesagt hast, ja, dann war das auch noch gleich so ein kleines Beratungsgespräch. Wie cool, dass er sich darauf eingelassen hat und das auch ermöglicht hat, die Arbeit so zu zeigen, weil ich glaube, das macht es auch mal sehr, sehr viel anschaulicher, und die Lehrkräfte in dieser Fortbildung, die haben bestimmt einen wirklich guten Eindruck davon gehabt, was deine Arbeit ausmacht, auch wenn sie vielleicht mit Call of Duty gar nichts anfangen können.
Ja, das war auch mein Gedanke. Also ich kann dir da total zustimmen. Und dann dachte ich so, ich kann mir auch vorstellen, also es gibt ja generell, glaube ich, gerade in Bezug auf Gaming von vielen Fachkräften, die jetzt eben auch nicht so den Bezug zu Gaming haben, ja sowieso schon sehr viele Vorurteile und auch sehr viele negative Voreinstellungen. Also weder du noch ich machen ja besonders jetzt viel zu Games, aber ich schneide es schon immer wieder an und ich merke irgendwie immer so den Vibe, das also jetzt wirklich nicht. Also das, da können wir uns doch drauf einigen, dass wir das wirklich nicht gut finden. Und das geht ja schon los bei Fortnite und Call of Duty dann ja noch, ich sage jetzt mal, ein krasseres Shooter-Spiel, kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich dann auch schon voll schwierig ist, dagegen diese Vorurteile eben zu arbeiten und es abzubauen. Und umso schöner, dass dann so eine perfekte Situation entsteht, wo sich nämlich genau in diesem Spiel ein Gespräch ergibt und wo dann, glaube ich, auch wieder alle sich einig sein können, hey, war es halt wert so. Mhm. Also dafür ist es halt auf jeden Fall wert.
Ja, und Games sind es auch so wert. Also nur wenn du keinen Bezug dazu hast, ist es ja nicht gleich dramatisch. Aber ja, kann ich zu 1000% unterschreiben, was du gerade sagst. Ich wurde auch erst vor kurzem wieder gefragt, ob ich Studien dazu kenne, die gewichten, wie unterschiedliche Medien, was für Einflüsse die haben. Also hinter der Frage hat eigentlich gesteckt, gibt es irgendwo eine Studie, die beweist, dass wenn ich jetzt eine Stunde spiele im Vergleich zu einer Stunde andere Medien nutze, zum Beispiel Fernsehen, dass das dann schlimmer ist. Also es gibt wirklich Leute, die suchen sich gerade, die wollen gerne diese Bestätigung haben, dass damit irgendwas nicht stimmt, und da ist wirklich noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Nicht von uns, wir sind nicht die Expertinnen. Deswegen haben wir auch gefragt, Stefanie, wie suchst du denn eigentlich die Spiele aus, die du mit den Jugendlichen spielst?
Die Spiele, die ich mit den Jugendlichen spiele, suche ich natürlich dahingehend aus, ob sie zum Beispiel auch gratis sind. also sobald ein Spiel kostet und wenn es eben auch nur ein paar Euro sind, das ist für viele schon überhaupt nicht machbar. Und dann guckt man natürlich, okay, was gibt es denn da, was kann ich denn mit denen spielen, was gratis ist. Die sind auch meistens sehr beliebt, sowas eben wie Fortnite oder Valorant oder auch Rocket League, das sind alles Free-to-Play-Spiele. Oder dass ich zum Beispiel eben auch sie mit einladen kann, ohne dass sie sich selbst das Spiel kaufen müssen. Und das finde ich dann schon wichtig. Oder natürlich auch Browser-Games. Da gibt es mittlerweile auch ganz, ganz tolle Browser-Games, die man zusammen kostenlos spielen kann. Also wirklich dieser Kostenlos-Faktor ist sehr, sehr wichtig für Jugendliche.
Ich muss dazu auch direkt sagen, was es für einen Unterschied macht, wenn man Games, die gerade aktuell angesagt sind, kennt. Das ist so eine der krassesten. Weiß ich auch nicht, ist es ein Ego-Push oder ist es einfach nur ein krasser, mir fällt gerade kein Wort ein, mit dem ich das beschreiben will, aber das ist für mich in meiner Arbeit immer einer der krassesten Momente, wenn ich frage oder wenn rauskommt, also zum Beispiel, wenn ich in der 5. Klasse frage, was nutzt ihr so, und dann mache ich halt selber Vorschläge, was sie vielleicht spielen könnten. Das ist jedes Mal, was? Sie kennt es? Sie kennt es. Oder ich war gestern mit Jugendlichen unterwegs und dann haben die irgendwie Spiele am Handy gespielt. Und dann habe ich gesagt, hey, das spiele ich auch. Oder das habe ich auch mal gespielt. Und dann waren die so, hä, was krass. Und wenn du dann eine Sache darüber weißt, das finde ich ist so...
Ein Türöffner.
Das ist einfach... Ja, also mir fällt gar nichts ein. Also es ist einfach richtig krass. Du bist direkt irgendwie anders im Gespräch. Du bekommst... weiß ich nicht, fast schon einen anderen sozialen Status, würde ich fast sagen. Aber auf eine ganz positive Weise von denen, weil sie, glaube ich, auch das Gefühl bekommen, ich nehme das halt ernst so. Also ich belächle das nicht, was du da machst, sondern ich mache das vielleicht sogar selber und ich nehme das ernst. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Also jede, die mit Jugendlichen arbeitet und immer wieder das Gleiche hört, ja, wir spielen all das Spiel. Und dann kommt es natürlich noch dazu, dann sind es ja häufig auch kostenlose Spiele, kann man sich echt mal selber runterladen und einmal reinschauen.
Mhm. Ja, also das fand ich total spannend, dass Stefanie da so eine wirklich ganz klare Antwort gegeben hat, nämlich kostenlos als der Faktor. Und das liegt ja auch total nahe. Spiele können auch unglaublich teuer sein und das kann ich mir als Jugendlicher ja gegebenenfalls eben auch einfach nicht leisten. Und dann liegt es natürlich nahe, da zu schauen, okay, welche Spiele, die kostenfrei möglich sind, sind gerade da angesagt, können wir zusammen spielen. Und was ich auch noch cool fand, war, dass sie gesagt hat, oder ich gucke, bei welchen Spielen ich einladen kann, sodass sie mitspielen können, ohne dass da Kosten für sie entstehen. Das finde ich auch ganz schön, wenn man sich da total auskennt und dann vielleicht auch so einen Raum aufmachen kann, weil die Problematik bei solchen Free-to-Play-Spielen sind ja häufig irgendwie In-App-Käufe oder dass du dann ja weitere Sachen dazu besorgen musst, damit du das wirklich sehr, sehr gut oder auf einem hohen Niveau spielen musst und kannst. Und natürlich gibt's andere tolle Spiele, die aber von kleineren Entwicklerstudios oder sowas gemacht werden, die dann, ja, aber natürlich kosten, weil Spieleentwicklung kostet einfach. Aber da kann ich nicht davon ausgehen, dass Jugendliche die finanziellen Möglichkeiten haben, da, was weiß ich, wie viele Indie-Spiele zu kennen und zu spielen.
Ich musste da auch direkt an klassisches Thema Jugendhaus tatsächlich denken, weil es natürlich auch ein Grund ist, da Zeit zu verbringen, dass du halt sagst, ja, ich habe halt zu Hause keinen Tischkicker, wie jetzt in deinem Beispiel. Ich habe halt zu Hause nicht, weiß ich nicht, dieses Game oder diese Möglichkeit, diesen Schminkspiegel, diese Werkstatt. Deswegen komme ich da halt hin und dann komme ich natürlich in Kontakt mit den Personen, den Fachkräften, die da arbeiten. Und so kann das ja eben auch online laufen, dass man sagt, hey, dieses Game habe ich nicht, aber mit ihr kann ich das spielen. Und dann quatschen wir ein bisschen und es tut irgendwie allen so ein bisschen gut. Finde ich sehr schön. Aber für mich kommt da auch die Frage auf, auch tatsächlich deswegen, weil ich gestern erst im Jugendzentrum saß und beim Minecraft-Spielen zugeschaut habe, dass ich halt echt fragen muss auch, es ist ja so, man muss sich da irgendwie echt konzentrieren. Und es geht ja auch einiges in Games wahnsinnig schnell, insbesondere wenn man halt nicht selber so genau drinsteckt. Ich frage mich schon auch, und du dich, glaube ich, auch.
Absolut.
Wie kann man denn dabei irgendwie längere und auch gute, konzentrierte Gespräche führen?
Ja, beim Gaming muss man sich schon konzentrieren, das stimmt. Das ist natürlich auch eine Übungssache. Ich streame privat halt auch viel. Das ist so mein Hobby. Und da ist es man auch einfach gewöhnt, dass man natürlich spielt und gleichzeitig viel redet, weil das gehört mit dazu. Beratungsgespräche führe ich jetzt weniger beim Gamen, weil die dann halt auch selber sagen, da fehlt mir jetzt auch die Konzentration. Das ist dann, wenn dann eher etwas Entspanntes oder man geht dann wirklich darauf zurück, dass man sagt, okay, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach nur chatten oder eben einen Videocall oder so machen, weil das Spiel uns vielleicht auch beide ablenkt. Aber wie gesagt, ansonsten ist das einfach ein bisschen Übung, da kommt man halt auch rein und man sucht sich dementsprechend halt auch die Spiele aus. Also alles, wo ich auch viel Konzentration bräuchte, da würde ich jetzt halt auch keine tiefgehenden Gespräche mit dem oder derjenigen führen, also so Shooter oder sowas. Da kann man zwischendrin schon so ein bisschen Smalltalk machen, aber im Endeffekt muss man sich ja wirklich konzentrieren und auch gut kommunizieren. Das war dann eben auch so lustig eben in dieser Anekdote, weil wir eben immer hin und her gewechselt haben zwischen diesem Ingame-Sprech und dem Thema, was ihn eigentlich beschäftigt hat.
Das stelle ich mir ja auch so ultra witzig vor, diese Situation. Sie sitzt da vor den Lehrkräften und dann müssen die sich kurz austauschen. Übernimmst du oder ich? Wer macht das? Ah ja, wo waren wir gerade? Also warum bist du jetzt heute nicht in der Schule? Also dieser Wechsel, also fällt mir als jemand, der nicht spielt, schon total schwer, weil ich könnte, glaube ich, keine zwei Sätze reden, während ich da gerade versuche, irgendwas die Person gescheit laufen zu lassen. Ne? So, ich finde es echt beeindruckend.
Ja, voll. Aber eben, also jetzt auch total nachvollziehbar, das ist halt so ein Einstiegsding, eben ja, das gemeinsame Zocken und auch mal so ein bisschen vielleicht kennenlernen und so antasten, okay, ist es eine Person, der ich mich anvertrauen kann? Und dann, auch wie sie schon gesagt hat, ne, kann ich mir auch vorstellen, dass die Jugendlichen selber sagen, du, jetzt nochmal ein anderes Thema, vielleicht machen wir da, gehen wir da mal raus aus der Runde oder so. Leuchtet mir total ein.
Ja. Auch noch spannend ist ja die Frage, online oder digital Streetwork zu machen, ist ja ein bisschen ein Gegensatz zu, man ist verantwortlich für einen bestimmten Bezirk, für einen bestimmten Stadt oder Kommune und so funktioniert aber die Arbeit, wenn man angestellt ist, um Sozialarbeit zu machen. Und da haben wir uns auch noch gefragt, wie funktioniert es denn eigentlich, dass du dann online die Jugendlichen aus deiner Region erreichst und dürfen auch Jugendliche aus anderen Regionen zuschauen oder mitmachen? Wie klappt das?
Jugendliche aus der Region zu erreichen, ist gar nicht mal so einfach. Das Internet ist ja kein Raum mit Grenzen, vor allem keinen regionalen Grenzen. Und da gucke ich dann eher so, okay, zum Beispiel, wen erreiche ich in Schulen, wen erreiche ich über Jugendhäuser, wen erreiche ich sonst über Aktionen, Eltern etc., dass wir uns da eben auch besser vernetzen können oder eben auch mit bestimmten Vereinen. Und klinke mich da auch in Veranstaltungen ein aus der Region und dann vernetzen wir uns dann sozusagen auch wieder online, dass ich wirklich gezielt Jugendliche aus meiner Region online erreiche, funktioniert zum Beispiel auf Jodel, dadurch, dass das eben auch eine regionale App ist und mir eben auch nur junge Menschen aus meiner Region anzeigt, mit denen ich dann eben auch interagieren kann.
Jodel, ey, oder? War das halt bei dir auch so ein Jodel-Moment?
So eine richtig gute Sache. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie viele verschiedene Plattformen Stefanie allein jetzt in dieser Podcast schon gedroppt hat. Also es ist wirklich Wahnsinn, wo sie überall unterwegs ist und sich auch auskennt und weiß, welche Nische, welches Angebot kann ich jetzt versuchen und nutzen, um da wieder Leute zu finden, die meine Hilfe, dass dieses Angebot brauchen könnten. Also Jodel, cool, dass es das noch gibt. Ich habe da schon ganz lange keine Erfahrung mehr mit, aber offensichtlich ist es noch ein Ding.
Voll, ich fand Jodel war auch voll die Plattform, wo man so gemerkt hat, okay, jetzt sind halt wir alt. Weil das irgendwie so an die Unis kam, als wir halt nicht mehr an den Unis waren und so. Und dann ich mir so dachte, okay, vielleicht ist es auch so ein, warum habe ich das eigentlich noch nie auf TikTok gesehen als so ein Millennial versus Gen Z Ding? Weil ich habe das Gefühl, Jodel ist irgendwie ein Gen Z. Was ist eigentlich Jodel? Ist Jodel Gen Z oder ist Jodel so in between generations? Fragt man sich. Auch eine philosophische Frage, die ich in den Raum stelle.
Man weiß es nicht, aber vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, Jodel, was ist das eigentlich für alle, die jetzt sagen, hä, Jodel noch nie gehört?
Ja, ich habe Jodel auch noch nie genutzt. So, ich habe, ich kann da deswegen auch ganz schlecht drüber sprechen. Das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, ist so auch zu Corona-Zeit war das, glaube ich, ein größeres Ding. Du kannst halt im Prinzip so kleine Sätze und ich glaube auch sogar Fotos lokal teilen und das sehen dann irgendwie manche Leute und dann können die das liken und dann verbreitet es sich irgendwie einfach weiter.
Genau, und dann geht es ja auch immer darum, Stories down oder abzuvoten und es ist ja, so, ja, da ist so dieser Netzwerk-Gedanke dahinter, so was ist denn in deiner Region gerade total wichtig oder angesagt, welche Stories interessieren die Leute, wollen sie mehr davon hören, wie du gerade dich ausgeschlossen hast und aus dieser Situation rauskommst oder genau, was der Prof an der Uni gerade erzählt hat. Ne? Also weiß ich auch, dass es irgendwie gerade bei Studierenden ein großes Ding war, aber offensichtlich ja nicht nur, wenn Stefanie das eben auch für Jugendliche nutzt. Sehr spannend.
Mhm. Ja, und natürlich kann das Internet hat halt keine Regionen, ja. Sondern das Internet ist halt das Internet und das heißt, man kann natürlich daran arbeiten, wie ich es verstanden habe, dass man insbesondere in der Region präsent ist und eben da ist, aber lehnt natürlich niemanden ab, der dann eben aus einer anderen Region kommt und mit dem man dann in Kontakt gekommen ist.
Genau, und diese klassischen Wege, wie sie es jetzt beschrieben hat, über Schulen, über Jugendhäuser, die stehen ja trotzdem offen und die ermöglichen ja auch weitere Kontakte oder über Eltern, hatte sie noch gesagt. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich stelle mir gerade Stefanis Arbeit so ein bisschen vor wie so eine Fischerin, die auf so einem Boot sitzt und mit einem sehr, sehr großen, wahnsinnig ausgeklügelten Netz sucht, wer braucht meine Hilfe und eben ja, da unterwegs ist und wirklich die besten Spots absucht, um möglichst die Leute zu erreichen, die ja, die da Unterstützung brauchen können. Sehr, sehr spannend.
Absolut. Und ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr davon. Also mich würde auch total interessieren, wenn ihr gerade zuhört und ihr auch in diesem Bereich tätig seid und ihr irgendwie coole Stories habt für uns, ihr Socials habt und sagt, hey, da bin ich unterwegs. Ganz ehrlich, schickt uns das total gerne mal zu, weil wir teilen das dann auch. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch, die jetzt zuhören, sagen, mich würde es interessieren, gibt es sowas bei mir in der Region auch? Ja. Wenn du das bist, dann schick uns eine Mail. Und zwar, wenn du das machst, weil dann können wir das gerne weitergeben und vielleicht so eine Vernetzung irgendwie auch fördern und in dem Sinn auch irgendwie eine Bekanntheit fördern. Weil ich zum Beispiel so jemand wie die Stefanie auch voll gerne vorstellen würde in Workshops und halt sagen möchte, hey, sowas gibt's übrigens auch. Schaut doch mal, ob es das bei euch in der Region auch gibt.
Ja, das Internet, immer wieder faszinierend.
Immer wieder das Internet und die Leute darin. Ja, auch. Die ja auch.
Also an der Stelle bleibt uns auf jeden Fall noch zu sagen, Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du uns nochmal Fragen beantwortet hast. Das war sehr, sehr spannend von dir und deiner Arbeit zu hören und was du alles machst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg beim Fischen und beim Spielen.
Dem kann ich nur zustimmen. Danke. Wir verlinken natürlich Stefanie und ihre Socials bei uns auf Social Media und auch in den Shownotes, dass ihr euch da mal einen Eindruck davon machen könnt und sie im Zweifel kontaktieren könnt.
Ganz genau. Und dann bleibt für uns ja noch eine wichtige Frage, nämlich:
Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
Also Kim, ich habe was gelernt. Und du musst Teil davon werden, ob du das jetzt gerade willst oder nicht.
Will ich immer.
Ja, du wirst gleich eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe einen Podcast gehört, der geht jetzt in Staffel 3. Und zwar ist es der Podcast zum Wirecard-Skandal, beziehungsweise jetzt zum...
Würde mir heute eingespielt.
Ja, Wirecard-Prozess. Mhm. Ich finde es super spannend und voll gut gemacht. Also genau, Süddeutsche Zeitung macht diesen Podcast und jetzt geht's los mit Staffel 3. Und Wirecard, ein riesen Wirtschaftsskandal, wurde in 2 Staffeln erzählt, was hat es damit auf sich. Und jetzt in Staffel 3 geht's um den Gerichtsprozess dazu. Und dafür haben die sich einen Richter eingeladen in der ersten Staffel und haben erstmal gefragt, also so ganz klassische Fragen, was passiert denn überhaupt in einem Gericht? Und die Definition war dann, naja, vor Gericht wird ein Streit entschieden. Und inwiefern jetzt Recht gesprochen wird, beziehungsweise das dem Gefühl der Gesellschaft auch entspricht, ob die sagen, dass es zutreffend dieses Urteil oder angemessen? Das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und der Richter, der für diesen Podcast interviewt wurde, der hat einen Klassiker gebracht zum Thema Recht und Gerechtigkeit, den ich noch überhaupt nie gehört hatte, obwohl ich ein bisschen Jura mal im Studium hatte. Und da bin ich mal gespannt, wie du jetzt entscheidest. Also, folgendes. 5 Kinder streiten sich. Es geht um eine Flöte. Kind 1 sagt, ich habe das Schilfrohr gehabt, also mein Schilfrohr, aus dem diese Flöte geschnitzt wurde. Kind 2 sagt, ich habe das Schilfrohr geschnitzt, also gehört das mir, diese Flöte. Kind Nummer 3 sagt, ich habe die Idee gehabt, diese Flöte zu schnitzen, also ist meine Flöte. Kind Nummer 4 sagt, ich bin das einzige Kind hier, was die Flöte spielen kann, also es ist meine Flöte. Und Kind 5 sagt, ich habe sonst überhaupt nichts, also es ist meine. So, ein Dilemma. Wem sprichst du die Flöte zu?
Ja, niemandem natürlich.
Aber du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Ich zwing dich jetzt dazu.
Ich muss jetzt für ein Kind entscheiden.
Ja, probier's mal.
Also, ich möchte kurz grundsätzlich sagen, ich würde es gerne niemandem geben, sondern ich meine, wenn wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, dann können wir alle voll cool damit zusammenarbeiten und alle haben was Gutes dann und alle sind beschäftigt, können voneinander lernen. Wir können nochmal gucken, wo das Schilfrohr her ist. All diese Sachen können wir alle machen. Das eine kann uns das beibringen, wie man das spielt, das nächste, bla bla. Ich bin zwischen 2 Kindern, muss ich sagen. Mhm. Sag mal ganz kurz, bevor ich die Antwort gebe, Hast du ein Kind,
ich hab jetzt,
wo du sagst, das würdest
ja,
du nehmen?
Ja, wenn man mich jetzt zwingen würde, zu sagen, du musst jetzt für eins entscheiden, dann würde ich eine Entscheidung treffen, ja.
Also ich habe so eine ich habe so 2, ne? Mhm. Und eins ist so ein Emotional-Ding und eins ist so ein, okay, das ist so für mich das, wenn ich muss ja nach Recht irgendwie entscheiden. Mhm. Und nach Recht ist es natürlich nicht so, dass ich sagen kann, Kind Nummer 5, das gar nichts hat, bekommt die Flöte. Das ist halt auf gar keine Basis, aber das ist halt so, kann ich gut argumentieren vor den anderen Kindern. Und ansonsten würde ich es, glaube ich, gerne dem Kind zusprechen, wenn es das auch nachweisen kann, dass es die Idee zu diesem ganzen Ding hatte. Ich gerne die Idee bezahlen möchte.
Ja, genau, das hätte ich auch gesagt, weil ohne deine doofe Idee hätte es diesen ganzen Streit jetzt nicht gegeben.
Also nimm deine Scheißflöte doch mal ab.
Ja. Fand ich wirklich sehr, sehr spannend, habe ich nicht gekannt und zeigt einfach nochmal schön auf, ja, was für Dilemma da Rechtsprechung auch ist zwischen wie vielen Polen und so. Genau, dann vielen Dank für deine Entscheidung und dass du mitgemacht hast. Und dann will ich natürlich auch wissen, ja, guck, deswegen sind wir ja keine Juristin, damit haben wir nichts zu tun, wir können einfach Podcasts darüber anhören, ist auch sehr, sehr spannend. Ja, was hast du denn gelernt?
Ich muss mich jetzt erstmal erholen von dem, was du mich hier mental irgendwie. Das ist sowas, no shit, da liege ich nachts wach und denke darüber nach. Wie soll ich das wirklich lösen, gut für alle?
Ich glaube, es ist darauf ausgelegt, dass es sich nicht gut lösen lässt für alle.
Ja, okay. Was habe ich gelernt? Du weißt ja schon, dass ich seit einiger Zeit einen Töpferstammtisch besuche und da töpfere. It's a new hobby, weil ich nicht genug Hobbys habe. Und ich habe was in dem Töpferstammtisch gelernt, und zwar von Jugendlichen.
Okay.
Habe ich das gelernt.
Mega cool, dass da Jugendliche hingehen. Erstmal will ich hier auch.
Das ist eigentlich für Jugendliche.
Ach so, okay. Du bist die Person, die sich.
Ja, ich bin da reingeschmuggelt.
Wie cool.
Aber ich wurde auch schon gefragt, was ich eigentlich studiere. Also von dem her. I fit in. Mhm. Ja, und zwar kam nämlich aus, dass eine Jugendliche, die hat schon eine Ausbildung gemacht zur Keramikerin. Deswegen ist die eigentlich secretly professional, aber trotzdem irgendwie war die dort. Und beim Töpfern, das kennst du ja, da man macht das irgendwie aus Ton, dann wird es gebrannt und danach kommt ja eine Glasur drauf. Mhm. Was würdest du raten, aus was ist Glasur? Die wird dann nochmal gebrannt.
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, weil das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war ich tatsächlich in der Grundschule. Ich bin komplett raus.
Ich sag's dir, das ist ein mind-blowing Fact, der nochmal krasser wird, weil ich heute nochmal so, also ich hatte so 2 okay krass und heute hatte ich nochmal so ein okay krass Moment.
Okay.
Und zwar ist Glasur, besteht aus, ich möchte das ganz richtig sagen, Aus verschiedenen Gemischen aus Mineralmehlen. Mhm. Okay, das ist jetzt erstmal noch nicht so krass. Was voll krass ist bei dieser Glasur, das muss man sich vorstellen, man macht die drauf, das ist so eine, ja, breiige Farbe, ja. Und wenn du das brennst, dann verändert die Farbe nochmal und wird auch nochmal beim Brennen relativ flüssig, wie so Nagellack, und kann dann auch da verlaufen und sowas. Und diese Mineralmehle hört sich jetzt nicht special an, aber im Prinzip hat es eine sehr ähnliche Zusammensetzung wie Glas. Es ist im Prinzip ganz viel wie Glasscherben, okay, die du als Farbe da drauf pinselst, okay, cool, und dann brennst, mhm, und dann nimmt es die Farbe an. Und ich war so, okay, krass. Und die Keramikerin, Jugendliche, hat eben dann auch gesagt, ja, ja, das ist halt, das sind halt wie Glasscherben, also wie ganz viele Glasscherben, die dann später halt gebrannt werden und dann wieder zusammenschmelzen und dann diese Farbe ergeben. Und ich war so, okay. Und dann wollte ich das heute als Fakt dir vorstellen und schreibe in unser Dokument Glasur und war halt so, Glasur. Glas.
Es steckt ja schon im Namen. Ach, ja.
Ja, ja. Und wenn man das googelt, dann kommt eben auch, ja, Glasur besteht aus, wie andere Gläser eben auch. Und dann war ich so, hä? Okay, krass, ja. Glasieren, Glasur hat jetzt alles für mich eine andere Bedeutung. Da steckt halt das Wort Glas drin.
Es war mir auch nicht klar. Okay, crazy shit.
Ja, verändert die Wahrnehmung der Welt in einem ganz kleinen Bereich der Welt. Aber ja, das war mein Learning.
Das wäre sowas für einen Post wie, ich war heute Jahre alt, als ich herausgefunden habe, dass...
Ja. So viel davon.
Ja, und wo wir gerade schon bei Posts sind, schaut doch sehr gerne bei uns mal auf Instagram vorbei. Medially Podcast heißen wir da. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns dort ein Like gebt oder auch uns eine Nachricht schreibt. Ihr erreicht uns aber auch über medially.podcast@gmail.com, falls ihr kein Instagram nutzt. Und ja, was haben wir sonst noch zu sagen?
Ja, ein gutes Neues nochmal und macht euch einen schönen Januar. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Folgen. Wir haben gerade auch wieder ein paar Anfragen bekommen von Hörerinnen und Hörern,
die wir angehen werden.
Ja. Mhm. Die sehr cool werden. Also 2024 wird gut. Wir haben gute Ideen und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört. Vielen Dank.
Genau, ansonsten viel Spaß beim Glasieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.